Führerschein für Einkaufswagen. Hintergrundwissen für bewussten Konsum. Mit Florian Schwinn.
Guten Tag. Dies ist der zweite Podcast zu meinem Buch Die Klimakuh. Es geht dieses Mal um die Kuh als Landschaftsarchitektin und Retterin einer ursprünglichen mitteleuropäischen Naturlandschaft. Gemeint ist damit eine Landschaft, wie sie hier bei uns im heutigen Deutschland und in weiten Teilen Mitteleuropas vorzufinden war, bevor unsere Vorfahren mit der Landwirtschaft begonnen haben. Und es geht darum, dass wir diese Landschaft und ihre ursprüngliche Artenvielfalt heute nur erhalten oder wiederherstellen können, wenn wir Tiere halten und diese Tiere auch weiden lassen. Es geht um die Wiederherstellung der Landschaft, in die die Bäuerinnen und Bauern mit ihren Rindern, Schafen und Ziegen vor Tausenden von Jahren hierher eingewandert sind. Ja, eingewandert. Die Landwirtschaft hat einen Migrationshintergrund. Sie wurde im Nahen Osten erfunden. Wie sah also die Landschaft aus, die die Bäuerinnen und Bauern hier vorfanden, als sie auf der Suche nach neuen Siedlungsgebieten nach Norden zogen? Und warum hatten sie sich überhaupt auf den Weg gemacht ins Unbekannte? Vielleicht die Antwort auf die zweite Frage zuerst, denn ich will ja nicht ausgerechnet die Frage auslassen, die in der heutigen Migrationsdiskussion auch gerne ausgeblendet wird. Weshalb machen sich Menschen auf den Weg? Das kann die jüngere Erforschung der ersten von Menschen gebauten Stadt klären. Das ist die Stadt Çatalhöyük, auf einem Siedlungshügel im heutigen Anatolien gelegen, am Rande des sogenannten fruchtbaren Halbmonds, einer damals fruchtbaren Region, die sich sichelförmig von Ägypten über Syrien bis an den Golf zog. In Çatalhöyük waren die Menschen sesshaft geworden und hatten mit der Viehzucht und dem Ackerbau angefangen. Sie produzierten plötzlich Nahrung im Überfluss. Und die führte zu Nachwuchs im Überfluss und der zu Siedlungsdruck und Streitereien. Je länger die Menschen in Çatalhöyük lebten, desto öfter sind sie an Gewalttaten gestorben. Viele der Toten aus der späteren Besiedlungsgeschichte weisen Löcher und Frakturen am Hinterkopf auf. Bevor mich aber mein Nachbar hinterrücks erschlägt, packe ich doch lieber meine Sachen, lade sie meiner Kuh auf und begebe mich auf die Wanderschaft. Beladen auch mit Saatgut und dem neuen Wissen um die Landwirtschaft. Aber was für eine Landschaft fanden die Migrantinnen und Migranten mit ihren Tieren nun vor, als sie in der ehemals von Eis bedeckten Region im Norden ankamen? Was sahen sie? Den Wald vor lauter Bäumen nicht? Genau das sagt zumindest die Wissenschaft seit Generationen. Am Ende der sogenannten Sukzession steht bei uns der Wald. Das habe ich im Biologieunterricht gelernt und nach mir noch viele auch im Studium. Sukzession ist der natürliche Aufwuchs der Pflanzengesellschaften nach einem katastrophalen Ereignis, einer Eiszeit zum Beispiel. Und das Ende der Sukzession in Mitteleuropa sei der flächendeckende Hochwald, so sagt das die zugehörige Theorie. Nach dieser Theorie hat die Entwicklung der Pflanzengesellschaften also ein Ende, die sogenannte Klimax, das Endstadium. Und schon daran erkennt man, was die Theorie ist, Bullshit, womit ich keinesfalls die Kuhfladen beleidigen will. Aber es ist einfach so, dass natürliche Entwicklung kein Endstadium hat. Das gibt es schlicht nicht. Panterei, alles fließt. Und wenn man sich die Wildtiere anschaut, dann stellt man fest, es kann hier früher keine flächendeckende Bewaldung gegeben haben, denn hier bei uns in Deutschland und in ganz Mitteleuropa leben hauptsächlich Steppentiere.
Die Fauna des ausgehenden Tertiärs und zum Teil noch der Zwischeneiszeiten ist wirklich weitestgehend ausgestorben. Und das sieht man auch daran, dass wir in Mitteleuropa nur wenig endemische Arten haben.
Es gibt hier also nur wenige Tiere, die es nur bei uns gibt, sagt der Düsseldorfer Biologieprofessor Werner Kunz.
Also ich habe das mal im Detail studiert, weil das mein Spezialgebiet ist bei den Tagfaltern. Es gibt im mitteleuropäischen Flachland keinen einzigen endemischen Tagfalter. Also einen typischen Mitteleuropäer, der hier seine Hauptheimat und seinen Ursprung hat. Die Tagfalter haben alle einen Migrationshintergrund und sind nach der letzten Eiszeit hier aus anderen Gebieten eingewandert. Aus dem Süden, Offenland des Südens und Steppen des Ostens.
Woher kamen die Tiere? Aus dem Offenland des Südens und den Steppen des Ostens. Die wären wohl kaum nach Mitteleuropa eingewandert, wenn da nur dichter Wald gewesen wäre. Selbst die Tagfalter, die wir mit dem Attribut Wald im Namen versehen haben, wie das Waldbrettspiel, können in dichten, dunklen Wäldern mit geschlossenem Kronendach nicht überleben. Sie brauchen lichte Wälder mit großen Lichtungen und besonnten Säumen. Ähnlich ist es bei den Vögeln. Auch sie haben alle einen Migrationshintergrund und die meisten Arten brauchen offene Landschaften. Auch die Tiere, die wir heute für ausgesprochene Waldbewohner halten, die Rehe und Hirsche, sind ursprünglich Steppenbewohner, die wir nur in die Wälder vertrieben haben. Und warum sind all diese Tiere hierher eingewandert? Weil die letzte Eiszeit Tabula rasa gemacht hat.
Am Ende der letzten Vereisung hat es ein großes Aussterben gegeben. Und davon waren sowohl die Warmzeittiere betroffen, also besonders prominent halt der Waldelefant und das Waldnashorn, aber auch die Offenlandtiere wie Mammut und Wollnashorn sind am Ende der letzten Eiszeit, also vor 20.000, 30.000 Jahren, ausgestorben.
Und dann war Platz im heutigen Mitteleuropa. Es wurde wärmer, die Eisschilde zogen sich zurück und die Steppentiere konnten einwandern, weil sie weites, offenes Grasland vorfanden, in das sich nur langsam Büsche und Bäume ausbreiteten. Dass die nicht zu geschlossenen, dunklen Wäldern aufwuchsen, dafür sorgten die Rehe, Hirsche, Rentiere, die Wisente und Auerochsen. Die Forstwirtschaft will von all diesen Pflanzenfressern aber nichts wissen. Wenn die Menschen Deutschland verließen, so würde dieses nach 100 Jahren ganz mit Holz bewachsen sein, schreibt Johann Heinrich Kotter, einer der Begründer der Forstwissenschaft, 1828 in die Vorrede seiner Anweisung zum Waldbau. Diese Auffassung ist bis heute die vorherrschende in der Wissenschaft. Erst heute ist sie aber Realität geworden. Wenn wir Menschen nicht mehr eingreifen, wächst alles zu mit Wald. Das liegt aber daran, dass wir die Wildrinder ausgerottet, die Rentierherden und Elche vertrieben haben und vor allem daran, dass wir mit unseren Abgasen und den Ausdünstungen der landwirtschaftlichen Düngung die Luft mit Stickstoff so sehr angereichert haben, dass es selbst in entlegenen Gebieten Dünger regnet.
Wir haben ja heute auf den Hektar pro Jahr 40 mal so viel Stickstoffniederschlag wie noch vor 60, 70 Jahren. Allein das, was durch die Luft auch auf entlegene Trockenrasen niederregelt, das war ja früher das, was ein gut gedüngter Acker gekriegt hat. Und dadurch kriegen wir natürlich heute Dunkelwälder. Und das sieht man ja auch überall. Ich mache mit Studenten seit 15 Jahren jedes Jahr ein Modul mit Praktikum und Exkursion im Bück-Nationalpark in Ungarn. Und ich sehe, wie sich dort in den 15 Jahren alles verändert hat. Vor 15 Jahren sind wir mit den Studenten Waldwege lang gegangen. Die waren besonnt und rechts und links waren Blüten. Und wir haben sehr, sehr viele Tagfalter dort fotografieren können. Heute sind da null, weil das Kronendach hat sich geschlossen und die Blüten sind weg. Es ist fast paradox, aber ich habe das jetzt im letzten Mai wieder sehr eindrucksvoll den Studenten demonstrieren können. Die meisten Schmetterlinge sind in der großen Gartenanlage unseres Gastgebers, wo wir da sind, und nicht mehr im Nationalpark.
Womit klar ist, wie wir das Insektensterben aufhalten und die Biodiversität zurückholen können in die Landschaft, indem wir sie offen halten. Werner Kunz plädiert dafür, die Rinder wieder in die Wälder zu treiben, die Waldweide wieder einzuführen, zumindest in einigen Wäldern. Dann würden wir auch wieder Lebensräume schaffen für die Tagfalter, die zwar den Wald im Namen tragen, in Dunkelwäldern aber eben nicht leben können.
Beweidungsprojekte finde ich sehr erfolgreich. Vor allen Dingen, wenn man die Rinder in den Wald treibt, bringen uns sehr viel zurück. Also ich hatte ja eben schon an den Schmetterlingsbeispielen Parage Egeria, das Waldbrettspiel, Euphrosine, den Scheckenfalter oder Perl mit der Falter genannt. Ein noch viel besseres Beispiel ist Satyrium ilicis, der braune Waldzipfelfalter, der im Saarland noch vor 30 Jahren an 100 Stellen vorgekommen ist, heute noch an 4. Die brauchen ganz offene Eichenwälder, überall offen sind. Und sowas erreicht man halt durch Beweidung.
Der Naturschutz in Deutschland und nicht nur hier ist aber gerade ganz anders unterwegs. Das Bundesamt für Naturschutz und das Umweltministerium wollen 5% der Wälder ganz aus der Nutzung nehmen. Und da, wo ehemals beweidete Wälder Naturschutzgebiete oder Nationalparke geworden sind, darf nicht mehr beweidet werden. Der Reinhardswald in Hessen ist so ein Beispiel. Das war mal ein sogenannter Hutewald. Alte Unterlagen belegen, wie viele Schweine, Pferde, Schafe, Ziegen und Rinder dort weiden durften. Die Tiere haben dem Reinhardswald zu dem Artenreichtum verholfen, dessen wegen er dann unter Schutz gestellt wurde. Heute ist die Waldweide verboten, schon lange. Und man kann beobachten, wie die alten Eichen dort vor sich hinsterben. Sie sind überwachsen von Buchen und Hainbuchen. Eichen brauchen aber Licht zum Leben. Das haben sie nun nicht mehr.
Und in diesem Nationalpark, das ist ja ein Park für Biodiversität, sind 50% aller Gefäßpflanzen verschwunden. Und dann sagt man, ja, das ist die Natur. Nein, das ist nicht die Natur. Das ist eine Idee von der Natur.
Sagt der Ökologe Franz Wehrer bei einem Online-Vortrag, den er freundlicherweise auf Deutsch gehalten hat. In diesem Fall über einen schwedischen Nationalpark, in dem das Gleiche geschieht wie in Nordhessen. Franz Wehrer ist ein niederländischer Biologe und war lange Zeit Naturschützer in Staatsdiensten, bevor er zur Landbau-Universität Wageningen wechselte. Als Chef der Abteilung für Naturentwicklung und Naturschutz im niederländischen Landwirtschaftsministerium konnte er in einem riesigen Feldversuch beweisen, dass die Sukzessionstheorie, wonach das Ende der natürlichen Entwicklung der Hochwald ist, von falschen Annahmen ausgeht. Die Theorie tut einfach so, als hätte es die großen Pflanzenfresser, die Megaherbivoren, nach der Eiszeit bei uns nicht mehr gegeben. Nun hatte Franz Wehrer ein großes Versuchsgebiet geerbt, in dem eine natürliche Entwicklung nachvollzogen werden konnte. Ost war das Plassen. 1968 hatten die Niederlande einen zunächst für die Ansiedlung von Öl- und Schwerindustrie gedachten neuen Polder quasi der Natur überlassen. Damals war am südöstlichen Rand des Eiselmeeres eingedeicht worden, aber der tiefste Teil des dadurch entstandenen neuen Polders der Provinz Flevoland, 4,5 Meter unter dem Meeresspiegel, wollte trotz dauernden Pumpens nicht trocken werden. Also keine Industrieansiedlung, sondern Brache. Vom Flugzeug aus wurde das 60 Quadratkilometer große Gebiet dann mit Schilfsamen bestreut, weil das Reet auch in der Lage ist, eine Sumpflandschaft trockener zu machen und man dann die Pumpen abstellen kann. In kurzer Zeit entstand im tiefer gelegenen nassen Teil des neuen Polders ein Schilfrohrsumpf und auf dem höher gelegenen trockenen Gebiet breiteten sich Gräser aus. Im Sumpf siedelten sich dann sehr bald viele Vögel an, die genau solche Lebensräume brauchen. Im Schilf, Rohrdommeln, Rohrsänger, Bartmeisen, im offenen Flachwasser, Löffler, Brachvögel, Uferschnepfen.
Es war unvorstellbar reich an Vögeln und Vögelarten. Und da war ein Problem. Keiner wusste, wie man ein solches fruchtbares Sumpfgebiet mit all diesen Vögeln erhalten konnte. Die Naturschutz wusste das nicht.
Aber alle beteiligten Naturschützer wussten, was passieren würde. Sie hatten ja ihre Sukzessionstheorie gelernt. Es würden sich Büsche ins Schilf ausbreiten, dann würden Bäume kommen und am Ende hätte man dann einen Auwald. Auch sehr schön, aber kein Lebensraum mehr für all die Vögel des offenen Schilfsumpfes, die sich jetzt angesiedelt hatten. Mähen ist in solchen Fällen der Rat des Naturschutzes, aber wie mähen ein unzugängliches Feuchtgebiet von 40 Quadratkilometern Größe, mit welchen technischen und welchen finanziellen Mitteln? Der Naturschutz wollte Ostwallers Blassen aufgeben. Aber dann kam die Rettung aus der Luft.
Und dann war es eine erstaunliche Entwicklung in das Gebiet, dass Zehntausende Graugänsen kamen zum Gebiet, um die Flügelfedern zu mausen. Sie kamen dort im Mai, Juni und Juli und sie können dann 30 Tage nicht fliegen. Und was sie anfingen, war das Schilf zu begrasen.
Die Graugänse hatten den Sumpf als idealen Mauserplatz entdeckt. Im höher gelegenen Grasland des Polders konnten sie sich vor und nach der Mauser Fettpolster anfressen. Im Sumpf waren sie dann sicher vor Räubern. Sie mussten aber auch flugunfähig weiter satt werden und fraßen deshalb das Schilf herunter.
Was ich davon gelernt habe, ist, dass die Graugänse die Sukzession ins Gebiet getrieben haben. Die grasenden Tiere, die haben sich dort etabliert wie Landschaftsingenieure. Und das war für mich eine Paradigmenwechsel.
Der Punkt nämlich, an dem der Biologe Franz Wehrer das Gelernte über Bord warf und nicht mehr daran glaubte, dass das Ende der Entwicklung der Naturlandschaft in Mitteleuropa der Wald sei. Es gibt keine lineare Sukzession, sagt er heute, es gibt zyklische Sukzessionen. So wie ein Sturm einen Wald umwerfen kann, so können die Weidetiere sein Entstehen behindern oder auch ganz verhindern. Dem Projekt Ostwallers Plassen drohte nun aber neue Gefahr. Im trockeneren Teil nämlich wuchs nun tatsächlich Buschwerk und es wuchsen Bäume auf. Das würde die Graugänse am Ende zum Verlassen des Gebietes zwingen, weil sie nach der Mauser eine nahegelegene Grasweide finden müssen, um sich mit mehr Proteinen zu versorgen als im Schilf stecken. Was tun, um die Verbuschung zu stoppen und das Land offen zu halten? Franz Vera schlug vor, Weidetiere zu nutzen.
Dann bin ich mit dem Vorschlag gekommen, wildlebende Rinder und Pferde als ökologischer Ersatz für ihre ausgestorbenen wilden Vorfahren in das Gebiet zu introduzieren. Und das sind Heckrinder geworden und Konigpferde. Die Heckrinder aus allen Teilen in Europa und die Konigpferde aus Polen. Und daneben in 1992 sind Rothirsche dort gekommen. Und dann haben die Wissenschaftler gerufen, nein, das geht nicht. Mit wilden Pflanzenfressern wird alles Wald. Grasland ist menschengemacht. Das ist die klassische Theorie. Und wir haben gesagt, oh gut, das ist eine Theorie, wir haben eine andere. Dürfen wir vielleicht prüfen, welche Theorie ja klappt? Nein, das braucht man nicht. Die Wissenschaftler wissen es. In Prähistorie haben wir all diese wilde, große Herbivore gehabt und alles ist Wald gewesen. Aber es ist kein Wald geworden, es ist Grasland geworden.
Quod erat demonstrandum, was zu beweisen war. Megaherbivoren-Hypothese heißt die Theorie, nach der die ersten Bäuerinnen und Bauern eben keinen geschlossenen Hochwald in Mitteleuropa vorfanden. Die Megaherbivoren, die großen Pflanzenfresser, hatten schon für Graslandschaften gesorgt. Die Verfechter der Klimax-Theorie, nach der die Sukzession der Pflanzengemeinschaften im Hochwald endet, führen dagegen an, in den Pollenanalysen aus der Jungsteinzeit, die die Paläobotaniker zum Beispiel aus tiefen Torflagen im Moor holen, fänden sich nur Baumpollen und fast keine Pflanzen des Offenlandes. Es finden sich in den Pollenanalysen aber regelmäßig die Spuren von Eichen. Dazu hat die Klimax-Theorie dann Mischwälder aus Eichen und Linden oder Eichen und Buchen erfunden. Solche Wälder gibt es aber nicht. Diese Bäume können nebeneinander nur in offenen Landschaften existieren.
Zu Beginn der Jungsteinzeit, als die Vereisung zurückgegangen ist, fanden die Arten der östlichen Steppen und der mediterranen Offenländer hier ein leeres Gebiet vor, was sie also konkurrenzlos besiedeln konnten. Und das muss man immer berücksichtigen. Und deswegen bin ich ein Gegner dieser Auffassung, dass man Natur Natur sein lassen soll, wie das ja sogar der Buchtitel vom Bibelritter ist, weil wir dann ein Habitat kriegen, wofür wir gar nicht die Arten haben.
Sagt der Artenschützer Werner Kunz, dessen Buch zum Thema genau das thematisiert, was er auch in seinen Vorträgen immer wieder fordert. Artenschutz durch Habitatmanagement heißt es. Das bedeutet eingreifen und ist genau das Gegenteil von Natur Natur sein lassen, wie es der eben genannte Hans Bibelritter propagierte, der damalige Leiter des Nationalparks Bayerischer Wald. Der Untertitel des Buches von Werner Kunz spricht dagegen vom Mythos von der unberührten Natur. Die kann es bei uns schon deshalb nicht geben, weil wir die wilden großen Pflanzenfresser bis auf den Rothirsch ausgerottet oder verdrängt haben. Was passiert, wenn wir die wilden großen Pflanzenfresser wieder einbürgern, kann man sich am Beispiel der Wisente im Rothaargebirge anschauen. Der Verein, der das Naturschutzprojekt trug, ist von erzürnten Waldbauern mit Klagen in Höhe von 250.000 Euro bedroht worden und hat daraufhin aufgegeben. Die Wisente wurden für herrenlos erklärt. Erst sollte ein 1.500 Hektar großes Gebiet eingezäunt werden, dann ein rund 500 Hektar großes Gebiet. Beides hätte gegen die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie der Europäischen Union verstoßen, denn im FFH-Gebiet darf nicht gezäunt werden und das dort ist ein FFH-Gebiet. Ein runder Tisch beriet dann über die Wisente und schlug vor, die Herdengröße auf 25 Tiere zu beschränken. Es wird also dann Wisentfleisch aus dem Sauerland geben. Der Streit über die Tiere ist damit keineswegs beigelegt, weil sie halt weiter Bäume anknabbern und tendenziell auch neue Lichtungen schaffen. Das Beispiel zeigt, dass es deutlich leichter fallen dürfte, die Landschaft mit Nutztieren offen zu halten oder wieder zu öffnen. Die Insekten freuen sich auch über Kuhfladen von domestizierten Tieren. Dem Bodenleben ist es egal, ob der Rohstoff für den Humus vom Wisent oder von der Kuh stammt. Und den Vögeln ist es egal, ob die Insekten im Kuhfladen oder im Wisentdung aufgewachsen sind.
Der Artenschützer der Zukunft ist der Landwirt. Meine Zukunftsperspektive wäre, dass der Landwirt dort Rüben anbaut, dort Weizen anbaut und dort die Grauammer anbaut. Und das ist nicht unrealistisch. Und ich habe auch bei Landwirten in den anschließenden Diskussionen nach meinem Vortrag viel Zustimmung erfahren. die sind durchaus auch bereit, sowas zu machen. Natürlich müssen sie dafür bezahlt werden. Aber das Problem ist ja manchmal gar nicht die Bezahlung. Also Geld gibt es manchmal genug.
Wie baut nun ein Landwirt die Grauammer an? Die Grauammer, sagt Wikipedia, bewohnt offene Landschaften mit einzelnen Bäumen oder Büschen und zumindest teilweise dichter Bodenvegetation. In Mitteleuropa vor allem extensiv genutztes Grünland, Ackerränder und Brachen. Solch ein Habitat wäre für viele Landwirte vielleicht nicht ganz so schwer herstellbar. Eine Weide mit ein paar Bäumen, eine Brache mit ein paar Büschen. Werner Kunz hätte gerne in jedem landwirtschaftlichen Betrieb ein Biotop, eines, das zur Landschaft und zur Landwirtschaft passt. Und er hat bei Landwirten dafür offene Ohren gefunden. Das Problem, sagt der Artenschützer Werner Kunz, ist dabei aber der Naturschutz. Und zwar eine bestimmte Idee von Naturschutz. Die nämlich, dass alles gut würde, wenn man die Natur einfach nur machen ließe. Wie gesagt, in einer mit Stickstoffregen überdüngten Kulturlandschaft, aus der man die letzten wildlebenden größeren Pflanzenfresser ständig herausschießt. Die Natur, die da Natur sein soll, gibt es also gar nicht. Egal, die Idee lebt. Unser Bestseller-Förster Peter Wohleben plädiert dafür, dass man nichts tun soll, dass man die Hände in den Hosentaschen lässt. Werner Kunz plädiert für den Eingriff.
Das Problem ist, dass die Bevölkerung davon nicht überzeugt ist. Die Bevölkerung will das nicht hören. Die Bevölkerung will Peter Wohlleben hören. Also bloß nicht eingreifen und alles. Die Bevölkerung ist in den 70er, 80er Jahren auch ein bisschen ideologisch besoffen gemacht worden durch solche Begriffe wie gesundes Ökosystem. Was ist eigentlich ein gesundes Ökosystem?
Vielleicht eines, das den Tieren einen Lebensraum gibt, die wir nun mal hier haben. Den Tieren des Offenlandes des Süden und der Steppen des Ostens. Um das herzustellen, brauchen wir Kühe. Und zwar draußen, nicht im Stall. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass es keine Abkehr von der Nutztierhaltung geben kann und dass eine zukunftsfähige Landwirtschaft nicht vegan ist. Was nicht heißt, dass nicht Veganerin oder Veganer werden sollte, wer das möchte. Nur sollte mit den Abfällen der veganen Lebensmittel auch etwas Sinnvolles geschehen. Sie können zum Beispiel Winterfutter für die Rinder sein. Vom Hafer landen nur 15% im Hafertrink. Der Rest ist Viehfutter. Das gilt auch für Dinkeldrink und Sojadrink und Tofu. Und die anderen Menschen, die nicht vegan leben wollen, die müssten dann das Fleisch von den extensiven Weiden oder die Milch von den Weidekühen verzehren. Beim Spaziergang auf dem Land können sie dann von sich sagen, ich war es, der die Feldlerche herbeigegessen hat, die da gerade über mir singt. Oder auch, ich war es, die den Vogel wieder zurückgegessen hat, der Ludwig van Beethoven inspirierte. Na gut, vielleicht war es doch nicht der Ortolan. Aber zu Lebzeiten Beethovens jedenfalls sang diese Ammer noch sehr häufig an seinen Spazierwegen. Heute ist der Ortolan bei uns eine Seltenheit. Das war der zweite Teil des Podcasts zu meinem neuen Buch Die Klimakuh – Von der Umweltsünderin zur Weltenretterin. Mehr dazu bei www.dieklimakuh.de. Das Buch gibt's bei der Buchhandlung eures Vertrauens und versandkostenfrei auch beim Westend Verlag und bei buchkomplizen.de. Der nächste Podcast wie immer am ersten Donnerstag im Monat auf florianschwinn.de, beim Overton-Magazin und an den üblichen Fundorten bei Spotify und Co. Mails mit Kommentaren, Kritik und Wünschen, aber ohne Werbung bitte, gerne an post@florianschwinn.de. Und die schriftliche Fassung wie immer im Blog, dort dann auch mit weiterführenden Links.
Führerschein für Einkaufswagen. Ein Podcast des Westend Verlages.